ARD.
Es ist allerdings schon so, dass viel Energie aufgebraucht wurde in dem letzten Jahr. Und ich ganz anders als beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, ich nehme die Züge in die Hand und ich regel das schon irgendwie für uns und wir kriegen das hin, dass ich jetzt so ein bisschen mehr die Erwartung habe, ich möchte sehen, dass du auch was dafür tust.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Maria Richter, eure Host, und ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei seid. In der dreht es sich heute um Julia und Agnell. Die beiden haben sich 2012 kennengelernt. Sie ist 34 und Krankenschwester, er ist 36, arbeitet in der Gastronomie. Und das allein ist ja schon eine Riesenherausforderung, solche Dienstpläne irgendwie zu vereinbaren. Dazu kommt noch, die beiden haben einen 5-jährigen Sohn. Julias Familie kann nicht solche große Unterstützung leisten. Agnells Familie lebt in Indien. Es gab einen Betrug von Seiten Agnells. Also es ist schon ein ganz schöner Batzen, muss man sagen. Kulturelle, sprachliche Hürden kommen auch noch dazu. Und da sind wir sehr froh, Paartherapeut Erik Hegmann, dass wir dich an der Seite haben. Hallo erstmal.
Hallo Maria. Das ist ja nicht alles, was die beiden haben. Denn es kam ja auch noch heraus, die Erwartungen aneinander hatten sich ja auch nicht wirklich erfüllt. Mhm. Die haben sich kennengelernt in einem, ich sag mal, Reisetraum und in einem Holiday-Fieber. Und jetzt stellen sie fest, dass sie im Alltag, im Ehealltag, im Familienalltag ganz andere Seiten aneinander kennenlernen.
Aus deiner Erfahrung, was für eine große Rolle spielen da kulturelle Unterschiede zum Beispiel auch?
Die kulturellen Unterschiede manifestieren sich häufig dann beispielsweise im Umgang mit Konfliktsituationen. In anderen Kulturen lernen Menschen mit Emotionen beispielsweise anders umzugehen, als das vielleicht bei uns üblich ist. Diese Sozialisierung führt zu, ja, Persönlichkeitseigenschaften, die dann aufeinander prallen.
Wie seid ihr zusammengekommen? Ihr habt geschrieben, das ist eine so schöne Geschichte, da könnte man ein Buch drüber schreiben.
Ja, darf ich?
Ja. Dann schwelg mal in diese Erinnerung.
Also ich war auf Reisen und Agne war mein, ja, Kellner, würde ich sagen, ja. Und ehrlich gesagt habe ich da anfangs überhaupt nicht viel rangesetzt, weil es ist halt irgendwie Urlaub und es ist so dieses Klischee, ja, und die nächste Reise kommt die nächste Frau. Also alles gut, ich habe das total locker gesehen und wir haben uns nach 2 Wochen verabschiedet und jeder ist seine Wege gegangen.
Du reist gerne?
Ja, gerne. Ja.
Was passiert mit dir, wenn du reist?
Also ich liebe es einfach, fremde Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Ich bin da so ein Freigeist und ich fühle mich einfach wohl, wenn ich nicht in meinem Alltag sein muss, sondern...
Was bedeutet dir das? Was bedeutet dir das, zu reisen? Was macht das mit dir?
Ich fühle mich frei einfach in dem Moment. Also ich bin ein sehr, sehr weltoffener Mensch und ja, manchmal bedrängen mich unsere Strukturen hier. Und das fällt halt beim Reisen weg.
Ich höre da ganz viel Mut.
Ja, ich bin mutig.
Zurück zum ersten Mal, wo du deinen Mann gesehen hast. Was ging dir durch den Kopf?
Das ist ja ein Schmucker.
Das ist ja ein Schmucker. Okay, was war denn Schmuck?
Ja, seine Ausstrahlung. Er ist eine sehr freundliche Ausstrahlung. Ein schönes Lächeln. Und er war sehr aufmerksam. Das war natürlich auch sein Job, aber das hat mir gut gefallen.
Mhm. Ich habe vorhin gehört, so ein kleiner Ja-Aber-Anteil in dir hat schon gesagt, naja, das ist jetzt Urlaub und Reise.
Ja, also ich habe in dem Moment natürlich nicht damit gerechnet, dass wir irgendwann verheiratet sind und eine Familie sind.
Das war nicht der Film, der in diesem Moment bei dir durch den Kopf ging.
Nein. Das war auch nicht... Also nicht, dass ich es für mich ausgeschlossen hätte, aber ich habe jetzt mit 20 noch nicht ans Heiraten oder generell habe ich gedacht, vielleicht muss ich auch gar nicht heiraten oder vielleicht werde ich nie heiraten.
Welcher Film war denn in deinem Kopf?
Ich mit einem Rucksack in der weiten Welt.
Und mal hier eine Bekanntschaft, mal da eine Bekanntschaft.
Ja, also ja. Bin ich auch ehrlich gesagt nicht so der Typ für mal hier, mal da. Aber ich hatte auf jeden Fall nicht das Ziel, mich irgendwie gerade aktuell in dem Moment festzulegen.
Mhm. Anne, du warst ja in deinem Alltag.
Ja.
Du hast gearbeitet, du hattest nicht Urlaub, da war nichts Aufregendes, Besonderes, sondern das war dein Job. Was ging dir durch den Kopf?
Eine hübsche Frau. Also, damals war es Mädchen.
Also die Anziehungskraft auf alle Fälle da, von beiden Seiten. Das habe ich verstanden. Was hast du dir denn dabei gedacht? Hübsche Touristin ist morgen irgendwo anders.
Ja.
Das heißt, auch bei dir gab es einen Teil, der gesagt hat, naja, also da wird eh nichts draus.
Ja.
Wie hast du sie denn angesprochen? Wie hast du sie denn verführt? Wie hast du sie umworben?
Na, wir hatten da eine schöne Reise und dann ist sie dann weg. Und dann, wir waren in Emden. Ich habe auf das Schiff gearbeitet.
Mhm.
Und da hatte ich so Langeweile, habe ich sie erstmal versucht anzurufen. Ging nicht, weil sie ihr Handy gewechselt hat. Und dann habe ich auf sie auf Facebook geschrieben, ob sie Zeit hat oder Lust hat, in Hamburg oder in Emden zu kommen. Mhm. Und dann hat sie sofort ja gesagt. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass sie übelst gefreut hat über diese Einladung. Ja, und war sie dann da. Und dann habe ich nächste Woche nochmal probiert. Und wenn sie frei hatte, ist sie dann von Hannover nach Hamburg oder in Emden gekommen.
Mhm.
Ja, und dann habe ich zu mir gesagt, das ist die Frau, dass ich mit ihr leben will.
Irgendwann mal war also dieser Film, das ist eine Urlaubsbekanntschaft, ersetzt worden durch, mit dieser Frau möchte ich mein Leben teilen. Warum hat sie diesen wichtigen Stellenwert in deinem Leben eingenommen?
Weil sie so einfach da war. So. Sie kam von manchmal von Dessau oder manchmal von Hannover. Und ich habe auch gemerkt, warum würde sie denn diesen weiten Weg fahren, wenn sie nichts mit mir zu tun hat.
Warum sie? Die Telefonnummer hat nicht funktioniert. Du hast sie erstmal über Social Media angeschrieben. Hättest du das für andere Frauen auch gemacht?
Nö.
Warum sie?
Weil ich fand sie gut, also sympathisch so. Ja, und dann so hat geregnet übelst doll und dann kam sie in Regen.
Sie hat sich richtig Mühe gegeben,
ja,
höre ich.
Ja. Mhm.
Und das hat was mit dir auch gemacht.
Ja.
Diese Frau investiert in mich.
Mhm.
Was hast du investiert in sie? Dann hast du den Heiratsantrag gestellt?
Ja, auch auf dem Schiff.
Auch auf dem Schiff. Du gehst ja schon ein gewisses Risiko. Könnt ja auch Nein sagen. Was hat dich bewogen, in dieses Risiko reinzugehen?
Ich habe sie geliebt und wollte sie.
Das war es wert.
Ja.
Mhm. Dankeschön. Julia, wie war das? Hattest du damit gerechnet, dass da plötzlich jetzt von Agnell irgendwie so ein Antrag kommt? Oder wie hast du das erlebt?
Damit gerechnet, ja, auch aus kultureller Sicht, weil es einfach dazu gehört, wenn man eine feste Beziehung führen möchte in Indien, dann sollte man auch verheiratet sein.
Mhm.
Also das war mir schon klar und wir hätten auch ohne eine Heirat wenig Chancen gehabt, zusammen zumindest in Deutschland leben zu können. Also die Option für mich, nach Indien zu gehen oder auch aufs Schiff zu gehen, dafür war ich auch bereit. Das wäre natürlich ja organisatorisch nochmal eine andere Nummer gewesen.
Theoretisch wäre es aber ja auch möglich gewesen. Du kannst mit deinem Beruf genauso gut auch auf dem Schiff arbeiten.
Ja. Genau, dass die Bewerbungen wurden auch geschrieben und es konnte uns aber niemand garantieren, ob wir am Ende auch auf dem gleichen Schiff arbeiten oder ob wir jeder 9 Monate am anderen Ende der Welt unterwegs sind.
Ja.
Und auch nach Indien zu gehen, wäre für mich eine Option gewesen. Dort ist es aber einfach von der Arbeit her oder von der Bezahlung her schwierig, über die Runden zu kommen. Deswegen hat Agne ja auch auf dem Schiff gearbeitet. Ich meine, er ist 9 Monate immer auf dem Schiff gewesen. Das heißt, ich wäre dann 9 Monate in Indien alleine gewesen. Also das hätte für uns als Paar keinen Sinn gemacht.
Ja.
Und es war schon klar, dass wir heiraten werden oder heiraten müssen, klingt so. Wir wollten es ja.
Ihr wolltet. Also es gab ein paar Dinge außenrum, die für diese Hochzeit außer Liebe auch noch gesprochen haben.
Ganz genau, ja.
Ja.
Ja. Und somit habe ich schon irgendwie damit gerechnet, dass es passiert, dass er mir einen Antrag machen wird. Ja, es war auch schön. Also er war ultra nervös und es hat einfach so alles gepasst in dem Moment.
Mhm. Wie war die Hochzeit?
Also wir hatten 2 Hochzeiten.
Eine hier und eine in Indien?
Hier tatsächlich war es aus bürokratischer Sicht einfach nicht möglich. Das heißt, wir haben über eine Agentur in Dänemark geheiratet. Das hat so diesen ersten Moment von, ich werde jetzt heiraten, in so eine Las Vegas-Situation verändert. Weil das war eigentlich auch total schön mit einer Fähre auf eine kleine Insel. Es war super idyllisch dort. Und ich dachte noch auf dieser Fähre, Mensch, Dänemark ist aber echt multikulturell. Die kompletten Passagiere auf der Fähre haben wir eine Stunde später auf dem Standesamt wieder getroffen.
Das war ein organisierter Heiratsausflug.
Ja, mit der Fähre. Sozusagen.
Ja.
Genau. Es war schön, weil meine Freundin und auch meine Schwester und meine Mutter dabei waren. Aber es hatte eher so was Formelles.
Ihr habt ein paar Widerstände überwinden müssen.
Ja.
So, das war die bürokratische erste Hürde. Wann war die zweite Hochzeit dann?
Zweite Hochzeit war 2018 in Indien.
Mhm.
Ja, da wurde dann groß aufgefahren.
Jetzt ist mein Bild von indischen Hochzeiten natürlich ein bisschen geprägt von Filmen. Ich kann mir nur diese Bilder vorstellen. Wie war es bei euch? Wie war es wirklich?
Es ist halt eine katholische Trauung und das ist ganz klassisch so, wie man es hier in der Kirche auch kennt. Am Abend das große Fest.
Du alleine, also nicht ganz alleine, aber du mit deinen Freunden in Indien, mitten einer Familie, die gefeiert hat. Wie hast du dich aufgenommen gefühlt?
Super. Vom ersten Moment an. War auch immer sehr tolerant von seiner Familie aus, weil wir natürlich auch mit der Art der Feier auch so ein paar Regeln gebrochen haben. Weil ich eben gesagt habe, ich möchte nicht irgendwie 300 Menschen einladen müssen. Und wir kennen die am Ende alle gar nicht. Das ist halt dort so üblich. Aber wir haben das so ein bisschen abgeändert. Und da war seine Familie immer tolerant uns gegenüber, dass das auch okay so ist, wenn wir das so wollen.
Ja. Wie war es für dich? Du hast deiner Familie erzählt, ich heirate übrigens diese Frau, die ich da kennengelernt habe, als sie im Urlaub war. Mhm. Was sagte denn deine Familie dazu?
Heirate nicht.
Das sagte sie. Okay, kann ich verstehen. Wann hat sich das geändert? Und was hast du tun müssen, damit sich das änderte?
Ja, ich habe sie erstmal in Indien dann eingeladen, dass sie erstmal sie kennt und alles. Und ab ihrer ersten Reise in Indien, das war schön für meine Familie. Also war okay.
Sie hat sie also sofort überzeugt und deine Familie hat sie in ihr Herz geschlossen.
Ja, ich habe erstmal die zu Hause angelogen, dass das sie nur eine Gast ist, dass sie ein bisschen Indien sehen will. Und so habe ich sie erstmal da eingeladen und dann ist meine Familie auch aufgefallen, dass das
tatsächlich
nur kein Gast ist, sondern auch meine Freundin ist.
Mhm. Ihr hattet ein paar Widerstände zu überwinden.
Ja.
Und das habt ihr gemeistert. Was hindert euch im Moment, die Probleme zu überwinden, die ihr jetzt habt?
Man konnte sich natürlich damals Fakten entgegensetzen. Ja, also ich weiß noch, wie ich irgendwelche Gesetzestexte nachts durchgeforstet habe, um zu sehen, wir sind auch im Recht mit dem, was wir wollen und was wir machen. Und wir hatten halt von verschiedenen Behörden auch einfach Steine in den Weg gelegt bekommen, die einfach gesagt haben, nee, ihr nicht. Da konnte ich mich dahinter klemmen, da konnte ich mich auf Sachen berufen.
Worauf habt ihr euch denn berufen? Am Ende doch darauf, dass ihr sagtet, wir wollen ein Paar werden.
Ja.
Und dann habt ihr gesagt, und wie kriegen wir das hin? Jetzt sitzt ihr da, finde ich, in einer vergleichbaren Situation.
Stimmt, es gibt nur nicht diesen Ablauf.
Es gibt gerade kein Handbuch dafür. Es gibt
kein Handbuch, ja.
Aber meint ihr, wir können diese Energie, die ihr damals hattet, um was zu verändern, damit ihr ein Paar werden könnt, wir können was von dieser Energie ein bisschen zurückholen?
Wünsche ich mir. Es ist allerdings schon so, dass viel Energie aufgebraucht wurde in dem letzten Jahr und ich ganz anders als beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, ich nehme die Züge in die Hand und ich regle das schon irgendwie für uns und wir kriegen das hin, dass ich jetzt so ein bisschen mehr die Erwartung habe, ich möchte sehen, dass du auch was dafür tust.
So wie ich dich erlebe, fällt es dir eigentlich eher leichter, in die Aktion zu kommen und etwas zu verändern.
Ja, und andererseits möchte ich mich aber auch mal zurücklehnen vielleicht. Mhm. Ja.
Ist er denn derjenige, bei dem du dich zurücklehnst? Also war er das jemals?
Nein, war er nicht.
War er nicht. Und in dem Moment, jetzt wird dir das schmerzhaft bewusst.
Ja.
Du hast die beiden ja auch nach ihrer Kennenlerngeschichte gefragt und ich finde das immer ganz interessant. Normalerweise kriegen wir ja auch immer mit, wenn du Fragen stellst, gucken die Paare sich gegenseitig an und so nach dem Motto, nee, du zuerst, nein, du zuerst. In dem Fall war es nicht so. Julia war sofort, darf ich zuerst erzählen.
Dieser Impuls kam, glaube ich, daher, weil sie wirklich diese schöne Erinnerung immer noch mit sich trägt und das für sie auch wirklich was Besonderes war. Das war so ein Traumschiff-Ambiente, in dem die sich kennengelernt haben. Das war wie ein Märchen und jetzt sind sie ein bisschen aus dem Märchen aufgewacht.
Man muss aber auch dazu sagen, natürlich war es eine super schöne Kennenlerngeschichte, aber sie hatten bürokratisch sehr, sehr viele Hürden, die ihnen gestellt wurden.
Und Julia selber war gar nicht bereit zu heiraten, geschweige denn eine Familie zu gründen. Sie wollte reisen, sie wollte frei sein.
Ja, trotzdem haben die da aber total geschafft, das mit so viel Motivation anzupacken.
Und das ist auch das Überraschende und das so Positive an den beiden. Die haben so viel bewegt. Und umso schmerzhafter ist es jetzt für sie zu erleben, wie sie eigentlich stagnieren und feststecken und sich nichts mehr bewegt.
Würdest du sagen, es spielt irgendwie auch noch eine Art Rolle, dass Agnell auch aus kultureller Sicht den Antrag, und ich sage das ganz vorsichtig in Anführungszeichen, machen musste, weil es bei denen einfach, ja, willst du mit deiner Partnerin zusammen sein, dann heiratest du sie. Spielt das eine Rolle?
Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielte für das Verständnis von beiden. Auch Julia bestätigte ja, da gab es einen gewissen Zwang zu heiraten, schon wegen der Formalitäten. Und ich glaube schon, dass auch da kulturelle Aspekte eine Rolle gespielt haben, wie schnell die beiden dann zusammengekommen sind und geheiratet haben und eine Familie gegründet haben.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, viele Hürden, viele bürokratische Hürden bei der Hochzeit mit wahnsinnig viel Energie angegangen. Wie kommt es, dass so diese Energie so im Laufe einer Beziehung auch einfach so doll dann nachlässt?
Zu Beginn der Beziehung ist alles nach vorne gerichtet, alles ist ja, alles ist Optimismus. Und dann kommt die Realität, immer häufiger kommt ein Nein, ich möchte das nicht. Ein Nein, weil du mich überrascht mit Verhaltensweisen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ein Nein, um mich zu schützen vor weiteren Verletzungen. Und wenn dieses Ja ersetzt wird durch das Nein, dann ändert sich automatisch die Dynamik in der Beziehung und zwar immer zum Negativen.
Ihr habt euch ja in einer sehr romantischen Situation kennengelernt.
Mhm.
Das war eine ganz andere Umgebung als jetzt eure Realität heute.
Ja.
Was gibt es denn für Dinge, die euch an dem anderen überrascht haben? Und mich würde interessieren, was glaubt ihr, was den anderen an euch überrascht hat?
Ich denke, überraschend war mein Temperament, dass ich mit meiner Meinung auch nicht zurückhalte, dass ich gern auch mal diskutiere und dabei auch emotional bin. Ich denke, es hat ihn auch überrascht, dass ich auch ein bisschen chaotisch bin. Er hat mir am Anfang, er hat ja viel so mit deutschen Touristen zu tun gehabt. Und er hat mir am Anfang oft suggeriert, dass, naja, die Deutschen, dann lassen sie sich scheiden und dann geht einer fremd und dann dies. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ihn doch überrascht hat, dass ich vielleicht nicht diesem Klischee entspreche, dass ich wieder erwartend eine treue Seele bin.
Okay. Agne, bevor ich dich frage, ob das stimmt, würde ich gerne die Frage umgedreht auch an dich stellen. Was denkst du, was hat Julia an dir überrascht?
Ja, dass ich nicht jetzt so ruhig bin. Ja, ich gehe auch zu Diskussionen ein, so, und vielleicht damals, wo wir kennengelernt haben, da war nicht so, dass vielleicht, was sie gesagt hat, ja, wir machen jetzt so, dann habe ich das mitgemacht und jetzt, wenn sie was sagt, wir machen das so, und dann, wenn ich frage, warum, das ist vielleicht für sie überraschend.
Okay, also da ist mehr Widerstand.
Dass ich nicht ihre Erwartung
erfülle. Welche Erwartung könnte das denn sein?
Zum Beispiel jetzt, wenn sie erwartet, dass ich was plane oder so und dass ich nicht mache.
Du bist planungsresistenter,
ja,
als erwartet und aktivitätsresistenter.
Und meine stur zu sein.
Du bist stur?
Ja.
Julia, mehr Widerstand als vielleicht zu Beginn, eine gewisse Planungs- und Aktivitätsresistenz und eine Sturheit. Sind das drei Dinge, die dich überraschen? Oder überrascht haben?
Es ist zumindest nichts, was mir direkt in den Sinn geschossen ist.
Sind das denn drei Aspekte, die du auch siehst?
Ja.
Und meine Vermutung ist, das sind jetzt nicht die drei Aspekte, die du am meisten an ihm liebst.
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt. Aber sie haben dich nicht überrascht. Was hat dich denn überrascht?
Na, wenn ich mir so das Leben vorstelle, was er hatte, in der Welt unterwegs zu sein, Leute kennenzulernen, dann hat es mich überrascht, dass er doch am liebsten so für sich ist. Also mir war es zum Beispiel am Anfang sehr wichtig auch, dass er Kontakte knüpft, dass er Anschluss findet, dass er sich wohlfühlt. Und für ihn lag der Fokus aber immer nur auf mir. Du reichst mir, hat er immer gesagt. Mhm. Ich brauche nur dich. Das ist aber auch ein hoher Anspruch an mich.
Das ist eine harte Verantwortung, die du plötzlich übernehmen sollst.
Ja.
Das ist auch zu viel Verantwortung. Außerdem hast du schon ein Kind.
Ja.
Jetzt dreh ich es mal rum. Julia ist temperamentvoll, geht in Konflikte, ist aber auch ein bisschen chaotisch und unorganisiert, nicht ganz so flexibel wie auf Reisen. Und sie ist sehr verlässlich und konsequent und entspricht nicht so einem gewissen Klischee, ich gebe gleich auf, lass mich scheiden und heirate den Nächsten. Das sind die drei Dinge, die Julia genannt hat, von denen sie vermutet, dass sie dich damit überrascht hat. Stimmt das?
Nee, eigentlich nicht so. Hm. Also das dritte Punkt ist, ja, ein bisschen, aber nee, ich habe auch nicht erwartet, dass du sie einfach aufgibst. Nee, das... Am Anfang, ja, bevor wir geheiratet haben, ja, vielleicht, aber danach nicht, nee.
Was hast du erwartet, als deine Affäre rauskam, wie sie reagieren würde?
Ich dachte, sie sagt mir Tschüss.
Hast du dich mal bei ihr jemals bedankt, dass sie geblieben ist?
Vielmals.
Vielmals? Mhm. Das hat dich überrascht?
Ja.
Ja. Was hat dich noch überrascht?
Guter Mutter.
Ja,
aber, ist auch überraschend, ja. Nee. Nein, aber mit dem...
Also wie du in diese Mutterrolle reingewachsen bist, war etwas Überraschenderes.
Ja.
Auch für dich sehe ich gerade so ein bisschen an deiner Reaktion.
Ja.
Du hattest am Anfang unseres Gesprächs erzählt, du hattest ja keine Pläne, heiraten und Familie gründen. So schnell vor allem nicht.
So schnell, ja.
Du wolltest noch ein paar Jahre reisen.
Da war ich planlos. Also da war ich so, ich gucke, was passiert. Ich habe jetzt nicht alle Zelte abgebrochen, so war es nicht. Aber ich hatte jetzt auch nicht die Idee davon, jetzt gleich in eine feste Beziehung und eine Ehe zu gehen, ja.
Mhm. Ich frage das, weil ihr ja schon aus unterschiedlichen Kulturen kommt. Und dadurch haben wir natürlich Erwartungen an die andere Person. Oder wir haben Vorstellungen von der anderen Person, egal wie viel wir reisen, egal wie viel wir sehen. Irgendwas ist daran überraschend. Und ich habe es extra so formuliert, weil überraschend bedeutet noch nicht negativ, sondern es ist einfach ein bisschen anders, als ich gedacht habe, dass es wird.
Du hast gefragt, was hat euch im Laufe der Beziehung vielleicht auch am anderen überrascht? Das lässt es ja so ein bisschen offen, weil eine Überraschung kann ja sowohl positiv als auch negativ sein.
Das war auch die Absicht von der Frage, weil ich wollte es nicht in das Negative gleich ziehen. Und ich war auch positiv überrascht über die Antworten und vor allem, wie leicht es ihnen gefallen ist, auf diese Frage überhaupt einzugehen. Auch Agnell, dem es schwer fiel, solche Dinge zu formulieren und zu benennen, kam sehr leicht dazu, zu sagen, ja, da sind schon ein paar Dinge, die haben mich überrascht. Und das hat mir gut gefallen, weil damit kommt man wieder in den Dialog und in die Kommunikation.
Sind solche Überraschungen im Laufe der Beziehung auch einfach noch mal größer, wenn man aus verschiedenen kulturellen Backgrounds kommt?
Ich glaube, dass diese Überraschungen immer sehr groß sind, weil wir nie genau absehen können, was für ein Paket haben wir da eigentlich uns angelacht. Außerdem überrascht uns ja auch schon immer die andere Seite der Medaille. Also wir wissen beispielsweise, da ist jemand, der geht leicht auf andere Menschen zu. Finden wir großartig, lassen wir uns gerne mitziehen. Und dann finden wir später heraus, das nervt mich total, auf jeder Party ist diese Person im Mittelpunkt und ich stehe irgendwie am Rande in der Küche. Das heißt, diese zweite Seite ist immer eine Überraschung. Ich finde es wichtig, darüber reden zu können. Dazu gehört sehr viel Mut. Wir mussten heute erstmal ein bisschen wieder was aufbrechen, damit dieser Mut zurückkehren konnte.
Das ist genau das, was ich vermisse oder was mir fehlt. So dieses, ich mach das schon mal. Er ist wirklich also ein toller Papa und er hat sich mit allem auch hier gut arrangiert, dass beide arbeiten gehen, dass beide zu Hause fleißig sein müssen. Aber ich muss auch so ein bisschen, ich muss immer den Plan vorgeben. Und was mir ganz viel Last nehmen würde, ist, wenn er einfach sagt, ich bringe heute unseren Sohn ins Bett, ruh dich einfach mal aus. War eine stressige Woche. So ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf meine Bedürfnisse.
Die Tatsache, dass du es forderst, ist, glaube ich, der Grund, warum er es nicht liefert.
Ja.
Weil sobald ich das Gefühl habe, ich muss es tun, sage ich nein. Wenn ich das Gefühl habe, ich will das tun, dann kann mich niemand daran hindern. Ich muss es aber für mich tun. Wenn du was für sie tust, nur damit du mehr deine Ruhe hast, das fühlt sich dann nicht mehr gut an. Das heißt, die Energie ist völlig umsonst verbraucht. Also liege ich da richtig? Ja, wenn du das Gefühl hast, er macht es nur für dich.
Ja, er soll es natürlich auch selber wollen.
Ja.
Also
er soll es nicht wollen, weil ich es ihm sage und weil es der beste Weg wäre, mich irgendwie gnädig zu stimmen, sondern er soll es eigentlich wollen.
Ja.
Das ist mein Wunsch. Ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite kann ich es total verstehen, weil ein Teil von mir sagt, ja, er kann noch mal ein bisschen mehr Aktivität zeigen. Soll mal aus seiner Komfortzone raus. auf der anderen Seite ist da ein Teil in mir, der auch irgendwo sieht, du würdest ihn gerne verändern, aber die Veränderung geht nicht nur so weit, dass er ein paar Dinge verändert, sondern er soll sie auch noch bitte selbst wollen. Wie geht's dir damit?
Natürlich will ich seinen Charakter nicht verändern. Und ich will auch nicht, dass er selber unglücklich wird, nur damit es mir besser geht.
Gleichzeitig?
Gleichzeitig glaube ich, dass er sich überhaupt nicht mit sich selber auseinandersetzt. Also, dass er überhaupt mal nicht in sich selber reinhört, was will ich überhaupt? Oder er ist wirklich so geerdet, dass er sagt, ich bin zufrieden, so wie es ist.
Das wäre dir suspekt.
Ja, also es ist halt das Gegenteil von meiner Zufriedenheit.
Es ist das Gegenteil von deinem Antrieb.
Ja.
Dein Antrieb entsteht dadurch, dass du was erleben möchtest, dass du was sehen willst, dass du was Neues erfahren möchtest. Und dein Antrieb entsteht dadurch, wie kann ich etwas schaffen, indem ich mich ruhig zurücklehnen kann. Dein Antrieb ist raus und dein Antrieb ist, ich mache das alles nur, damit ich zu Hause auf meinem Sofa sitzen kann. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber ist es das? Ist das der Unterschied zwischen euch?
Also nicht, dass ich sitzen kann, nicht deswegen, sondern also vorher habe ich das sowas nicht gemacht. Und dann jetzt auf einmal kommt das so, ja, mach du das. Und das ist irgendwie, bin ich auch ein bisschen überfordert damit, dass, ja, wo ich mich denke, du hast doch jetzt die Reise da geplant, du hast da gefahren. Und warum auf einmal muss ich jetzt das machen?
Könntest du denn was anderes übernehmen dafür? Also wenn es nicht dein Ding ist, die Reise zu planen, gibt es denn andere Dinge, die du übernehmen könntest? Meine Vermutung ist, dadurch, dass ihr diese Positionen entwickelt habt, reicht einfach eine Kleinigkeit, damit es eskaliert. Ihr habt beide konkrete Forderungen an den anderen genannt. Sag häufiger ja, komm mehr in die Aktion. Ließe sich daraus einen Deal machen?
Ich bin da schon bereit.
Wie sieht's mit dir aus?
Auch, ja. 100%.
Okay, ich würde gerne ein kleines Experiment mit euch machen. Und zwar nenne ich das Ja-und-Experiment. Okay. Ihr dürft nur Ja und sagen. Und zwar sammeln wir jetzt mal einfach nur Freizeitaktivitäten, auf die ihr Lust hättet. Du schlägst eine vor und du sagst ja und schlägst eine eigene vor. Und dann sagst du ja und schlägst wieder eine vor.
Okay.
So machen wir das ein paar Mal hin und her. Kann alles Mögliche sein. Ihr verpflichtet euch nicht, das jetzt sofort zu tun.
Mhm.
Sondern es geht nur darum, das könnte was sein, was wir irgendwann mal vielleicht machen wollen. Das können Reise sein, das können sportliche Aktivitäten sein, Ausstellungen, Museen, Konzerte, was auch immer. Ihr könnt das auch ein bisschen präzisieren. Wenn du jetzt sagst, ich möchte nach Frankreich, könntest du sagen, und dann möchte ich auf den Eiffelturm. Und dann könntest du sagen, und ich möchte außerdem noch einen Hubschrauberflug über die Seine machen. Und dann könntest du auch sagen, und ich will nach Australien. Tobt euch aus. Und wir gucken, was passiert.
Mhm.
Ja?
Fahrradrunde machen.
Fahrradrunde?
Ja, und?
Ja, und dann möchte ich mit dir wandern gehen.
Da lacht er. Ja und?
Ja und? Essen gehen.
Okay. Ja und?
Und dann möchte ich mit dir gemeinsam eine Sportart finden. Squash, Tennis, sowas.
Mhm.
Ja, und vor ein Konzert gehen.
Und mit dir mal auf eine Demo gehen.
Ja, und?
Zu Jetski fahren.
Hm. Okay.
Wellness würde ich gerne mal mit dir machen.
zu diesem Sportcar fahren, hier diese
Rennauto.
So, vielen Dank erstmal. Wie war das? Keiner von euch sagt nein und ihr sammelt einfach nur Ideen. Wie fühlt sich das an?
Schön.
Das war auch relativ entspannt. Ihr habt auch ein paar Mal gelächelt, habe ich gesehen. Ihr seid auch ein bisschen näher zusammengerutscht auf dem Sofa. Ihr habt euch ein paar Mal angeguckt und auch nicht grimmig, sondern sehr freundlich und liebevoll. Es macht schon einen Unterschied, wenn man Ja hört, zu wenn ich Nein hören muss. Ihr sagt viel Nein zueinander, oder?
Ja.
Warum könnte es sich lohnen, häufiger Ja zu sagen?
Hat man ja gemerkt jetzt, dass es einfach insgesamt positiver wirkt. Der Umgang. Wenn das nicht abgeblockt wird, dann fühlt man sich auch ein bisschen besser verstanden, ein bisschen besser wahrgenommen.
Wie ging es dir, Agnel?
Auch so, dass sie einfach so mitmachen will.
Die Frau, die du damals kennengelernt hast, die auf dem Schiff war, die die ganze Welt bereisen würde und so allem Ja sagt.
Ja.
Der Mann, der alles aufgibt und sagt, dann ziehe ich mal hierher in dieses komische Land, wo es immer kalt ist.
Ja.
Als ihr euch kennengelernt habt, habt ihr voller Begeisterung zueinander Ja gesagt. Und mit der Zeit wurden immer mehr Neins daraus. Und je mehr Stress dazukommt, umso normaler ist es, Nein zu sagen. Weil jedes Ja bedeutet, ich muss wieder was tun. Es ist wieder mehr Energie, es ist wieder mehr Anstrengung. Dieses Nein versucht euch vor mehr Anstrengung zu bewahren. Mein Eindruck ist, das klappt aber nicht.
Nee.
Das Gegenteil ist der Fall. Das Nein sorgt für viel mehr Anstrengung. Was bräuchtet ihr beide, um häufiger Ja zu sagen? Ich glaube, die Unterstützung des anderen.
Das Verständnis, ja.
Die blöde Umarmung.
Die blöde Umarmung. Ja.
Ja. Und zwar die blöde Umarmung, bevor ich danach fragen muss, wenn sie mir angeboten werden würde.
Ja.
Und bei dir das Gefühl, es ist okay, wie ich bin.
Ja.
Du hast schon das Gefühl, dass sie dich ganz schön verändern möchte, oder?
Also verändern weiß ich nicht, ob das... Aber die Erwartungen sind zu viel.
Mhm.
Also finde ich, vielleicht ist das...
Und was machst du, wenn du Druck und Stress erlebst? Du ziehst dich zurück und sammelst dich.
Ja.
Das führt natürlich nicht zur Aktivität. Nicht missverstehen. Es ist keine Schuldfrage. Das ist eine Frage von Dynamik. Wenn du Stress verspürst, ziehst du dich zurück. Wenn du Stress verspürst, gehst du in die Aktion. Und damit feuert ihr euch gegenseitig an.
Ja.
Je häufiger du eben sagst, komm in die Aktion, umso mehr Stress machst du eben und er zieht sich umso mehr zurück.
Ja.
Und umgekehrt, je weniger du machst, je mehr du in deiner Passivität bleibst, umso mehr arbeitet sie sich an dir ab, weil das ist ihre Art, damit umzugehen. Ihr bekommt genau das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Ohne, dass ihr bösartig seid, sondern einfach, weil ihr so mit Stress umgeht. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon ändern könnt. Könnte es aber denn zumindest ein Anfang sein, zu sagen, Schatz, ich erlebe gerade wieder Stress und da passiert das und das. Darüber zu sprechen, was bei euch passiert. Julia, du hast gesagt, du fängst damit an. Und das hat auch ja schon was bewirkt. Ja. Könntest du dir vorstellen, das in anderen Bereichen auch zu versuchen?
Ja. Und gleichzeitig aber auch, dass ich das von ihm auch bekomme. Dass er mir auch signalisiert, was ist jetzt gerade, stresst ihn was. Er ist relativ selten gestresst, sage ich jetzt mal, so in der Art, wie ich gestresst bin, aber beschäftigt mich was. Er ist halt immer sehr ruhig, macht viel für sich aus. Und wenn ich nachfrage, nee, es ist nichts. Wenn ich nochmal nachfrage, nee, es ist nichts. Und beim dritten Mal ist er dann genervt und sagt, ja, Mensch, und das und das. Mhm. Und es würde mich einfach beruhigen, weil ich kenne ihn ja, ich weiß ja und er weiß es bei mir auch, da ist gerade irgendwas. Muss es mir gar nicht im Detail sagen, aber einfach vielleicht sagt, mich beschäftigt da gerade was, mir geht so und so damit, ich brauche noch einen Moment und dann, dann muss, habe ich nicht das Gefühl, ich muss da jetzt irgendwie aufdecken und ich muss da jetzt irgendwie...
Das würde diesen Impuls bei dir deutlich reduzieren, jetzt da irgendwas machen zu müssen.
Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das seine Erwartung ist, ob ich das Problem jetzt überhaupt lösen soll. Wahrscheinlich ja nicht.
Soll sie dein Problem lösen?
Also kommt drauf an.
Ja, aber das ist eine legitime Antwort. Es kommt auf das Problem drauf an.
Nee, okay. Aber manche Situationen, da will ich sie eigentlich da nicht einmischen. Also weil ich denke oder habe dieses Gefühl, sie macht ja genug und jetzt muss sie auch nicht mit jetzt dieser anderen Situation. Beispiel, wenn auf Arbeit so irgendwie jemand mich so rassistisch irgendwie vorkommt, dass ich bin dann normal auf Arbeit und dann, wenn ich zu Hause komme, das beschäftigt mich irgendwie. Warum hat der jetzt so gemacht oder so gesagt? Und da will ich einfach in mir selber diese Fragen stellen oder antworten und dann fragt sie, was ist los? Und beim ersten Mal, da will ich sie eigentlich nicht da reinbringen, weil das sind so, solche Situationen sind einfach nur für mich. Also ich will ja sie nicht da...
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, nämlich da gibt es ja keine Lösung für.
Ja.
Und du hast für dich die Lösung gefunden, ich mache das mit mir aus und reguliere mich. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt eurer Dynamik ist, sobald du dich mit welchen Themen auch immer auf diese Art und Weise mit dir beschäftigst, blockst du automatisch Julia ab. Und Julias Bedürfnis, wenn sie was beschäftigt, ist, mit dir oder mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Wenn du sagst, bleib mir weg, was du nicht böse meinst, sondern wo du nur sagst, ich muss erst mal das selber verarbeiten, gibst du ihr das Gefühl, sie ist nicht wichtig, sie ist lästig, sie ist zu viel. Und das ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl. Und auf dieses Gefühl reagiert sie, wie sie das gewohnt ist, sie gibt noch mal mehr rein. Und dadurch fühlst du dich noch mehr bedrängt und du wirst noch mehr gestört in dem, was du eigentlich tun möchtest, nämlich für dich mit diesem Gedanken gerade mal zurechtzukommen. Also wie könnte sich das anfühlen, wenn du mal eine Emotionsregulation zulässt mit einer anderen Person? Julia, dein Blick war so großartig. Als ich das sagte, war das so, das macht er nie. Habe ich das richtig gesehen?
Ja. Ja.
Wir hatten es vorhin von Dingen, die euch aneinander vermeintlich überrascht haben. Was haltet ihr davon? Ihr überrascht euch wirklich bewusst manchmal mit etwas mehr Mut. Wie geht's euch mit dem Gedanken, da mal ein paar Dinge auszuprobieren?
Gut. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man direkt sagt, was einem jetzt in dem Moment helfen würde.
Dir fällt das leicht.
Ja.
Deinem Mann nicht.
Ja, ich weiß.
Der hat auch noch nicht die Notwendigkeit so richtig für sich erfasst, warum er das tun soll.
Ja.
Das ist einfach nicht deine Erfahrungswelt. Könntest du dir vorstellen, das ist aber hilfreich und da passiert was anderes. Könntest du dir vorstellen, wenn du sowas machst, ihr erzählst, das und das ist passiert, hör mir eine Minute zu, gib mir eine Umarmung. Ein Kuss wäre auch in Ordnung.
Ja.
Klingt das interessant?
Ja.
Julia, klingt es für dich interessant, auf deinen Stresspegel zu achten und zu sagen, dieses Nein, das da jetzt gerade aus mir raus will, das kommt, weil ich mehr nicht kann. Und bevor ich jetzt einfach nur das Nein sage, sage ich, das ist mir jetzt gerade zu viel.
Kann ich mir vorstellen.
Es hat sich ja sehr klar gezeigt, dass Agnell einfach nicht der Aktivste ist und dass er schon seine Frau eher gerne machen lässt. Und Julia sagt aber, so langsam fände ich es einfach auch schön, wenn er mal was macht. Und wenn er dann etwas macht, dann bitte nicht nur, damit er seine Ruhe hat, sondern ich möchte schon, dass er etwas Schönes für mich machen will. Also aus eigenem und nicht damit, na komm, dann habe ich Ruhe. Wie wichtig ist denn das jetzt auch für beide Partner, für beide Seiten, dass wirklich einer für den anderen etwas gerne macht, auch weil ihm das selber vielleicht eine Freude bereitet?
Da gibt es zwei Seiten in mir. Die eine Seite sagt, das kann ich total nachvollziehen, weil ich wünsche mir ja nicht jemanden, der oder die etwas nur für mich macht, sondern ich wünsche mir eigentlich ja jemanden, der das freiwillig macht und mit Spaß und mit Freude. Die andere Seite sagt, das ist aber echt ganz viel Erwartung, was du da hast. Also selbst wenn diese Person sich Mühe gibt, ist es dann nicht genug, weil sie macht es nicht freiwillig genug. Puh. Und an der Stelle ist auch noch die Frage, wie perfektionistisch bin ich in meiner Erwartung? Also muss es dann auch wirklich ganz genau so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten lehne ich es ab und spiele den Ball zurück. Du hast es ja nicht richtig gemacht. Damit nehme ich der anderen Person natürlich die Motivation, in die Aktion zu gehen. Das ist ein Aspekt, den man bei sowas dann auch nicht vergessen darf. Ich kann ja sagen, mach das. Aber wenn ich dann immer sage, das war aber nicht richtig, dann kann ich vielleicht auch nicht erwarten, dass die andere Person immer wieder sich aus dem Schützengraben raustraut und in die Aktion kommt.
Du hast mit den beiden das Ja-und-Experiment gemacht. Warum hast du dich entschieden, das mit den beiden zu machen?
Das Ja-und-Experiment eignet sich ganz besonders gut für Partner, die ja mit einem Nein des anderen nicht gut umgehen können, weil sie das dann persönlich nehmen, weil sie dann anfangen, darüber zu diskutieren. Bei diesem Experiment bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Ja zu sagen und auch nochmal selber einen Vorschlag zu machen. Also genau das Gegenteil von dem, was sie sonst in ihrem Alltag tun. Deswegen mag ich das gerade für solche Paare.
Was war dein Empfinden? Wie gut hat das geklappt zwischen den beiden?
Das war schon sehr neu für die. Also das war zäh, würde ich sagen. Das habe ich auch schon anders erlebt. Manchmal geraten die Partner richtig in einen Flow. In dem Fall war es nicht so. Trotzdem hat es was mit ihnen gemacht. Also die Körpersprache hat sich geändert. Die haben sich permanent angeschaut, immer wieder. Die haben auch gelächelt. Die hatten auch Verständnis für den Kampf des anderen. Also wenn Agnell so versucht hat, was zu finden, da kam ein wirklich positiver, aufbauender Blick von Julia. Nicht ein strafender Blick wie, oh, jetzt findest du nichts, jetzt hast du keine Idee, sondern aufbauend und motivierend. Und ich denke, das sind die Erfahrungen, die es dann auch braucht, um aus so einem Spiel, aus so einem Experiment später was für den Alltag mitnehmen zu können.
Du hast ja auch gesagt, Nein sagen sorgt für viel mehr Anstrengung als Ja sagen. Woran liegt das?
Nicht immer. Also in diesem Fall muss man das so sagen. Manchmal ist es sehr wichtig, Nein zu sagen und Grenzen ja zu setzen und den anderen zu hindern, diese Grenzen zu überschreiten. In den Fällen, in denen ein Nein vor allem eine Stressreaktion ist, da lohnt es sich, drauf zu gucken, warum reagiere ich jetzt so ablehnend, obwohl das ja eigentlich die Person ist, mit der ich mein Leben verbringen möchte und ja, zu der ich eigentlich immer zu Ja sagen will. Warum sage ich jetzt dann Nein? Da lohnt es sich dann drauf zu gucken. Ansonsten darf man schon natürlich auch Nein sagen, weil es gilt ja, die eigenen Grenzen zu wahren und die auch nicht überschreiten zu lassen.
Speziell jetzt vielleicht bei den beiden, und viele Paare kennen das zu Hause ganz bestimmt auch, dass man jeder jetzt wahrscheinlich denkt, ja, das kommt schon hin, dass ich am Anfang der Beziehung zu deutlich mehr Sachen Ja gesagt habe. Warum kehrt es sich im Laufe einer Beziehung immer mehr in ein Nein um?
In der, sagen wir, Werbephase bin ich häufiger bereit, auch über meine eigenen Grenzen zu gehen, um die andere Person für mich zu gewinnen. Irgendwann mal wird das zu anstrengend. Darüber muss ich dann mal reden. Ich weiß, ich bin mit dir 5-mal im Monat in eine Ausstellung gegangen. das habe ich gemacht, weil ich weiß, dass du Ausstellungen liebst. Und vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, wie sehr ich sie auch liebe. Für dich mache ich das. Wir könnten uns aber auch auf 3-mal im Monat einigen. Das würde mich wirklich ein bisschen entspannen. Damit muss ich aber auch erstmal umgehen, erstmal für mich herausfinden, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht und wie gehe ich damit um, dass meine Partnerin, mein Partner jetzt dann sagt, da hast du ja ein bisschen übertrieben am Anfang. Auf der anderen Seite, wir machen das alle. Das ist nicht so tragisch. Und es ist wirklich einfacher, Energie aufzuwenden in dieses eine Gespräch, um das mal zu klären, als die nächsten 20 Jahre in Ausstellungen zu gehen, in die ich nicht möchte.
Er hat sie ja betrogen. Das haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge gar nicht so groß thematisiert. Warum hat das bei den beiden jetzt so für dich nicht so eine große Rolle gespielt?
Der Betrug war selbstverständlich eine Zäsur in ihrer Beziehung und war aber von beiden bereits so aufbereitet, dass sie wussten, das war eine Folge von verschiedenen anderen Dingen. Und wir hatten heute eher den Blick auf diesen anderen Dingen. Nämlich, wie gehen die beiden mit den Enttäuschungen um, die sie in ihrem Alltag erleben, nach einer tollen, großartigen Zeit des Kennenlernens.
Er hat das ja auch so ein bisschen beispielhaft benannt. Ja, wenn ich jetzt auf Arbeit bin und mache da eine schlechte Erfahrung, wie zum Beispiel mir wird irgendwas Rassistisches entgegnet, ja, so nach dem Motto, meine Frau kann ja eh nicht viel machen. Also wenn ich jetzt nach Hause komme, was soll ich das jetzt bei ihr auskippen? Es ändert sich sozusagen dann ja aktuell nichts für mich. Und Julia sagt, aber das sind genau die Dinge, an denen möchte ich ja teilnehmen. Auch wenn ich die Situation nicht ändern kann, kann ich ja vielleicht für dich ein Gefühl irgendwie ändern, indem ich irgendwie bei dir bin. Das fällt ihm aber einfach unfassbar schwer und ihr wahrscheinlich schwer zu verstehen. Warum kommt mein Mann da nicht zu mir?
Ganz viele Paare erleben in so einer Situation die Hilflosigkeit. Was möchte die andere Person denn jetzt eigentlich von mir? Und was kann ich auch von der anderen Person erbitten? Das sind meistens drei Dinge, die ich anbieten kann. Das eine ist eine Lösung, das andere ist Zuhören, das dritte ist eine Umarmung. Und vielleicht ist es hilfreich, manchmal ja das Gespräch im Einstieg bereits in die Richtung zu lenken, die ich brauche. Also vielleicht ganz deutlich zu sagen, du, ich habe hier ein Thema und ich hätte gern einen Rat von dir, also eine Lösung. Oder ich bräuchte dich einfach nur als Zuhörerin, ich bräuchte einfach nur eine Umarmung von dir. Und dann weiß die andere Person, worauf sie sich einlässt und kann auch sagen, ja, passt gerade, passt auch nicht gerade und klar kann ich das liefern. Diese Hilflosigkeit, ich weiß nicht, was du von mir willst, die sorgt ja dann auch wieder für Stress und mit dem Stress muss ich irgendwie umgehen. Dann kommt eine Bitte vielleicht ganz schnell wie eine Forderung rüber, die ich dann wiederum nicht erfüllen möchte oder kann.
Was sind die drei Learnings, die wir von Julia und Agnell mitnehmen können?
Learning 1, wir werden immer von unserem Partner, von unserer Partnerin irgendwann überrascht werden. Und das kann was Positives sein, das kann was Negatives sein. Das wird passieren und es hilft, sich darüber auszutauschen, was mich gerade an deinem Verhalten wirklich überrascht hat. Das zweite ist, und da möchte ich darauf aufsetzen, es ist hilfreich, in die Aktion zu kommen mit gemeinsamen Aktivitäten, um sich gegenseitig auch zu fordern und wieder in Situationen zu erleben, wo du mich überraschst. Weil Überraschungen tun einer Beziehung gut, die sorgen am Ende für Verbindung. Vor allem, wenn ich merke, yo, das ist hilfreich, was du da tust. Ist nicht mein Weg, aber das funktioniert. Und als drittes, ja, die Forderungsrückzugsdynamik ist bei manchen Paaren sehr stark ausgeprägt. Wenn ich merke, wir haben die als Paar, es gibt nur einen Weg, sie zu verändern, nicht noch mehr davon zu machen, weil dadurch verstärke ich sie nur.
Vielen Dank, Erik.
Sehr gerne, danke dir.
Unser Paartherapeut Erik Hegmann sagt immer wieder, es ist nie zu früh für eine Paartherapie. Diesen Satz haben sich Nora und Benjamin offenbar zu Herzen genommen. Sie sind schon nach 3 Monaten Beziehung zu uns gekommen. Die beiden sind 31 und 39 Jahre alt und für Nora ist es die erste Beziehung, weshalb sie auch oft unsicher ist.
Ich habe halt erst die Angst davor, dass wenn wir beide auf die eigene Freiheit beharren, dass es dann halt vorbei wäre.
Dass ihr keinen Kompromiss findet.
Ja. Und deswegen bin ich dann bereit, was von meiner aufzugeben.
Welche Dynamik dadurch auch in der Beziehung der beiden entsteht, hört ihr in der nächsten Folge von Die Paartherapie. du hast Lust, deinen Garten so richtig auf Vordermann zu bringen, dann hör gerne mal in den Podcast Komm mit in den Garten rein. Hier gibt's coole Tipps, ganz viel Pflanzenwissen, jede Menge Inspiration für deinen eigenen Garten. Und egal, ob du gerade erst anfängst oder schon ein richtiger Gartenprofi bist, hier ist wirklich für jeden was dabei. Also unbedingt reinhören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt die Paartherapie gehört, ein Podcast von NDR 2. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Katrin Lindemann und Nele Pasch hatten die Idee zu diesem Format. Formatentwicklung hat Kira Drössler übernommen. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Olli Kleist. Distribution Nina Wietholz und Julia Herzger. Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen gibt's natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da gerne, lasst uns eine gute Bewertung da oder bewerbt euch auch gerne selbst, wenn ihr euch von Erik helfen lassen möchtet. paartherapie@ndr.de. Und wenn ihr noch mehr Paare sehen und nicht nur hören wollt, die Paartherapie gibt's auch als TV-Doku in der ARD Mediathek.